hr-info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Die Luftfahrt ist im Aufwind. Erst hatte die Lufthansa hervorragende Zahlen vorgelegt. Und jetzt folgt auch noch der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport. Auch er blickt auf ein super drittes Quartal zurück. Flughafenreporter Roman Warschauer hat die Pressekonferenz mit der Bilanz für uns verfolgt. Und mein Kollege Dirk Leukroth hat ihn zuerst gefragt, wie genau denn die Zahlen aussehen.
Ja, vor allem diese Sommermonate, also Juli, August, September, die waren richtig stark. Auch für den Flughafenbetreiber hier in Frankfurt ist man da schon an 86% der Passagiermengen von vor Corona gekommen. Und obwohl man eben immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau lag, hat man aber ordentlich Geld verdient. Und zwar in diesen 3 Monaten alleine über 1 Milliarde Euro Umsatz und unterm Strich blieben dann über 270 Millionen übrig. Und das sind beides Werte, die über dem Niveau von 2019 lagen. Und insofern kann man da tatsächlich sagen, aus der Sicht ist für den Flughafenbetreiber Corona tatsächlich Geschichte. Das Einzige, was man jetzt noch mit sich trägt, ist nochmal eine deutlich höhere Verschuldung. Aber es war zum einen eben der Frankfurter Flughafen mit seiner relativ starken Entwicklung, der für diesen Zuwachs bei Umsatz und Gewinn beigetragen hat. Aber vor allem auch das internationale Geschäft und da vor allem die griechischen Flughäfen, da sind die Leute wieder richtig stark hingeflogen und man liegt da teilweise 14% über dem Vorkrisenniveau und das macht sich dann eben auch in der Bilanz bemerkbar.
Erwartet der Flughafenbetreiber eigentlich auch weiterhin so ein deutliches Wachstum bei den Reisenden?
Ja, man geht weiterhin von einem Wachstum aus. Bisher war sehr viel, kam so aus dem privaten Bereich, also dass Leute eben einfach jetzt wieder in den Urlaub geflogen sind, deutlich mehr. Und jetzt merkt man auch immer stärker, dass zum Beispiel die Geschäftsreisenden wieder zurückkommen. Offenbar auch der Verkehr von und nach China, der läuft wieder deutlich besser. Und deswegen geht man auch im nächsten Jahr von nochmal steigenden Passagierzahlen aus. Trotzdem glaubt man nicht, dass man im nächsten Jahr schon in Frankfurt das Vorkrisenniveau erreichen wird. Das wird wohl erst so 2025, 2026 sein. Und dann wird ja auch das neue Terminal am Frankfurter Flughafen fertig, dass man dann dieses relativ hohe Passagierniveau dann auch abfertigen kann.
Informationen von der Bilanzpressekonferenz der Fraport waren das von Roman Warschauer. Die Zahlen sprechen von einem erfolgreichen Jahr. Bund- und Länderchefs haben bis spät in der Nacht verhandelt. Es ging vor allem um die zentralen Fragen zur Migration. Unter anderem wurde beschlossen, dass die Zahl der Geflüchteten nach Deutschland deutlich gesenkt werden soll. Außerdem soll es für Asylbewerber Bezahlkarten statt Bargeld geben. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke hat sich in Wiesbaden umgehört, wie die Ergebnisse dort angekommen sind.
Von einer Abschaffung des Asylrechts bis zu einem wichtigen ersten Schritt. Die Reaktionen auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche fallen sehr gemischt aus. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Elisabeth Kuhler, nennt sie einen Wettbewerb der Schäbigkeiten und spricht von einer faktischen Abschaffung des Asylrechts. Außerdem nennt sie die Ergebnisse wirkungslos. Das macht Kuhler am Beispiel der Bezahlkarte fest.
Zum einen ist es wissenschaftlich überhaupt nicht erwiesen, dass quasi Bargeldleistungen, Sozialleistungen ein sogenannter Pull-Faktor sind. Das wird immer wieder behauptet. Und zum anderen ist es nun mal so, dass diese bargeldlosen Leistungen, diese Bezahlkarte, ein enormer Aufwand für die Kommunen sein werden.
Dabei sollte die Bürokratie ja eigentlich abgebaut werden. Dafür wäre auch FDP-Fraktionschef René Rock. Er hatte aber so seine Zweifel.
Ich glaube, die Kommunen sind die, an denen es sich entscheiden wird, ob wir das stemmen können oder nicht. Und dazu brauchen die vor allem erstmal Geld und ausreichend Geld und natürlich weniger Bürokratie. Aber ich mache jetzt schon so lange Politik, dass es weniger Bürokratie gibt. Da stirbt die Hoffnung immer zum Schluss.
Rock ist außerdem für eine schnelle Umsetzung der Beschlüsse. Robert Lambrou von der AfD nennt die hingegen Augenwischerei. Die Beschlüsse gingen nicht weit genug.
Die anderen haben viele Ideen der AfD geklaut, für die wir seit Jahren verbal geprügelt werden. Aber das Entscheidende haben sie nicht übernommen, nämlich den politischen Willen, diese Masseneinwanderung zu beenden. Eine Begrenzung wird nicht reichen, es werden dann weiter Hunderttausende pro Jahr kommen.
Während die Grünen in Wiesbaden noch prüfen, spricht SPD-Fraktionschef Günther Rudolf von großen Herausforderungen in Sachen Asyl, Integration und Migration und adressiert nochmal ganz klar in Richtung AfD.
Die Menschen erwarten von der Politik glaubhafte Antworten. Das dürfen wir nicht den Populisten überlassen. Deswegen ist es gut, dass sich Bund, Länder geeinigt haben. Sie ziehen an einem Strang. Menschen wollen Orientierung und Sicherheit, deswegen eine Vielzahl von Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden müssen, damit auch eine Entlastung spürbar wird.
Spürbar vor allem für die Kommunen, denn die müssten die Hauptlast tragen, sagt Rudolf. Deshalb erwarte er auch, dass die Unterstützung auch bei den Kommunen ankomme. Für den Mann, der die Bund-Länder-Gespräche vorbereitet hat, Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU, wurden gestern zahlreiche wichtige Themen besprochen. Vor allem im Bereich Migrationspolitik habe man einen guten Weg eingeschlagen.
Klar ist aber auch, dass ein Weg aus sehr vielen Schritten besteht und natürlich noch weitere Schritte folgen müssen. Das, was wir beschlossen haben, kann ein solcher wichtiger erster Schritt sein.
Es müssten aber noch weitere Schritte folgen, sagt Rhein. Vor allem die CDU-geführten Länder hätten noch weitere Forderungen. Zum Beispiel die Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten und die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten.
Sagt Ariane Focke. Sie hat unter anderem Ministerpräsident Boris Rhein, aber auch andere Politiker in Wiesbaden zu den Ergebnissen des Bund-Länder-Treffens in Sachen Migration befragt. Großer Schock in Kassel. Das Dach der Elisabethkirche mitten in der Innenstadt ist eingestürzt. Wie durch ein Wunder wurde zum Glück niemand verletzt. Die Kirche ist auch als Kulturkirche bekannt. Konzerte, Lesungen und auch Dokumenta sind hier oft zu Gast. Umso größer der Schrecken, dass das Dach einfach so einstürzen kann. Am Tag danach nun beginnt die Suche nach der Ursache. Jens Wellhühner berichtet.
Es ist kurz vor eins gestern Mittag. Frank Kiele steht zufällig vor der Elisabethkirche. Plötzlich hört er einen Riesenlärm.
Und auf einmal haben wir nur gesehen, es kam eine riesige Rauchwolke und jede Menge Schutt runter. Und in dem Moment ist aber schon eine Polizei langgefahren und da habe ich die angehalten. Ja, und danach ging das relativ schnell, wo die ganzen Rettungsfahrzeuge da waren. Feuerwehr, Leiterwagen, Kranwagen, alles, Notarzt, alles komplett.
Die Feuerwehr ist mit 45 Einsatzkräften an der Kirche. Tobias Winter, Sprecher der Kasseler Feuerwehr.
Vor Ort stellte sie uns die Lage wie folgt, dass eine Person noch in dem Raum war, in dem das Dach eingestürzt ist, den wir in Sicherheit gebracht haben und in Rettungswagen versorgt haben. Und dass wirklich das komplette Dach auf der ganzen Länge eingestürzt war.
Die Elisabethkirche ist offen, das heißt, jeder kann tagsüber hinein zum Besichtigen oder beten. Ein Mitarbeiter der Gemeinde ist als Aufsicht immer in der Kirche, auch beim Einsturz. Als es passiert, steht er aber direkt neben der Orgel auf der Empore. Das rettet ihm das Leben. Denn über der Empore ist ein Zwischendach eingezogen, das dem Einsturz standhält. Darunter bleibt der Mitarbeiter unversehrt, muss aber mit ansehen, wie das übrige Dach sekundenschnell mit voller Wucht ins Kirchenschiff stürzt. Der Mann steht unter Schock. Berichtet heute, am Tag danach, Franz Bartmann von der Elisabethkirchengemeinde bei einer Pressekonferenz vor der Kirchenruine.
Den hat man auch ins Krankenhaus bringen wollen, aber er hat gesagt, nein, es ist alles in Ordnung. Ich habe mit ihm schon gesprochen, ist natürlich klar, das muss er immer überwinden, was da alles so passiert ist. Also es ist nichts Äußerliches, also äußerlich ist körperlich nichts, aber das im Innen ist noch was zu machen. Ja.
Neben Franz Bartmann steht Michael Gerber, katholischer Bischof von Fulda. Er ist selber gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Elisabethkirche ist eine der berühmtesten in seinem Bistum.
Hier zentral in Kassel, in einer der vier großen Städte, die wir haben, mit dieser Geschichte, also mit der langen Geschichte und auch mit der Geschichte jetzt der Dokumenta, das ist klar.
Die Außenmauern stehen noch, innen drin im Kirchenschiff ein Trümmerfeld. Stühle zerquetscht unter den tonnenschweren Dachtrümmern aus Holz und Metall. Die große Frage, wie konnte das passieren? Die Kirche ist relativ neu, stammt aus der Zeit um 1960. Es gab kein Warnzeichen. Bischof Gerber.
Ich habe heute Morgen mit dem Abteilungsleiter unseres Bauamtes gesprochen. Wir werden uns genau anschauen. Es ist ja im Rahmen der Dokumenta-Ausstellungen sind ja auch Gutachten gemacht worden im Blick auf die Decke. Die werden wir uns nochmal genau anschauen, was da drin steht. Und dann muss man natürlich wirklich den Befund jetzt auch vor Ort anschauen. Das ist jetzt zu früh, das wirklich genau zu sagen, was ist da genau wie passiert, ja.
Im Moment darf niemand die Ruine betreten. Mit einer Drohne wird ein Statiker zuerst prüfen, wie stabil die Außenwände noch sind. Wenn alles sicher sein sollte, kann eine Spezialfirma die Trümmer wegräumen. Anschließend soll die Kirche ein provisorisches neues Dach bekommen, um sie vor Regen und Frost zu schützen. Wird sie aber so wieder aufgebaut, wie sie mal war? Das kann der Bischof noch nicht sagen.
Jens Wellhühner über den Einsturz der Elisabethkirche in Kassel und seine Folgen. Die kleine Stadt Haina in Nordhessen hat eine lange Tradition von Malerinnen und Malern. Es ist eine gesamte Dynastie, nämlich die Tischbeins. Allen voran der Hainer Klosterbäcker Johann Heinrich Tischbein und seine Frau Susanna Margareta. Deren Nachkommen waren im 18. Jahrhundert in halb Europa tätig. In einem Buch werden nun erstmals alle malenden Tischbeins erfasst. Hören Sie den Beitrag von Yvonne Koch.
Ein Mann mit riesigem Schlapphut, der sich lässig zwischen klassischen Ruinen und Landschaft fläzt. Das Porträt von Goethe ist wohl der bekannteste Tischbein. Denn Malen lag in der Familie. Nicht weniger als 42 Malerinnen und Maler hat die nordhessische Künstlerdynastie hervorgebracht. Darunter etliche Supertalente. Eine märchenhaft anmutende Geschichte, frisch aufgezeichnet von Caroline von der Ostensacken. Schon im Studium hat sich bei der Kunsthistorikerin viel um die Genies im Familienpack gedreht. Die Tischbeins wurden quasi ihre besten Freunde.
Die haben auch Porzellan bemalt, die haben Scherenschütte geschaffen, die haben als Architekten gewirkt und Blumen gemalt und so weiter. Also es ist unheimlich vielfältig, das Werk. Und das fand ich einfach interessant, dann rauszufinden, was das ganze Spektrum ist der Tischbeins.
Johann Heinrich der Ältere war dabei der erfolgreichste aller Tischbeins. 1753 gelang ihm der große Wurf mit einem Porträt der Gräfin von Stadion. Damit weckte er die Aufmerksamkeit von Landgraf Wilhelm VIII. Der Chef des Hauses von Hessen-Kassel suchte zufällig gerade einen Hofmaler für seine Schlösser und war entzückt vom Talent aus der Provinz. Im Buch von Caroline von der Ostensacken hört sich das so an.
Er lag noch im Bette, als er aber das Gemälde sah, rief er aus: Nein, dazu muss ich aufstehen.
Der Beginn einer großen Karriere. Noch viel mehr solcher Episoden erfahren Tischbeinfreunde bei der Lesung am Originalschauplatz im Schloss Wilhelmshöhe. Insgesamt 3 Landgrafen hat der ältere Tischbein als Hofmaler gedient. Viele Sprösslinge der Familie gingen in Kassel durch seine künstlerische Schule. Manche ihrer Werke hängen noch heute im Schloss. Und die Kombination von Anschauungsmaterial vor Augen und den Geschichten der Tischbeins aus dem Buch im Ohr fasziniert Besucherinnen und Besucher der Lesung offenbar.
Heute konnte man sehr schön sehen, dass Ausdauer, Fleiß und Begabung eine Kombination sind, die unerwartete Erfolgsgeschichten schreiben kann.
Und dann noch, dass sie aus Nordhessen kommen.
Kein Wunder, die Keimzelle des Erfolgs liegt etwas versteckt im Kloster Haina. Hier führten einst der Klosterbäcker Johann Heinrich Tischbein und seine Frau Susanna ein Leben in Armut. Ihren 9 Kindern aber gab vor allem die Mutter viel Kreatives mit auf den Lebensweg. Söhne und Töchter, Onkel und Cousins, Neffen und Nichten. Etliche griffen später zu Pinsel und Farbe und verzückten die Kunstwelt. Haina und die Tischbeins. Das ergibt ein Nest der Inspiration, findet Klaus Brill, Vorstandsmitglied der Freunde des Klosters Haina.
Die Botschaft ist, alles ist möglich, Leute. Jeder kann alles werden. Lernt was, traut euch was, geht in die Welt hinaus, sammelt Erfahrung. Das kann man auch, wenn man in einem ganz klitzekleinen Ort hinterm Wald hockt.
Porträts, Landschaften oder sogar bekannte Bauwerke, alles Tischbein. Und der Aufstieg der Malerfamilie aus Haina in Nordhessen gleicht tatsächlich einem Märchen.
Die Tischbeins aus Haina in Nordhessen werden jetzt in einem Buch porträtiert. Yvonne Koch hat berichtet und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie auch auf hrinforadio.de und weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.